Hallo und herzlich willkommen zu eurem Lieblings-KI-Podcast, dem AI-Melange aus Wien. Heute habe ich wieder einen super speziellen Gast bei mir. Er ist Langlebigkeitsforscher, Molekularbiologe, er ist Unternehmer, er ist Bestselling-Autor. Man kennt ihn also aus Funk und Fernsehen und vor allem die Ö3-Hörerinnen werden seine Stimme sehr schnell erkennen. Lustigerweise, unsere Eltern leben zum Teil in der gleichen Stadt und es gibt noch ein paar andere Gemeinsamkeiten, die wir haben, aber die werden wir nicht alle hier verraten. Die Rede ist von niemand anderem, niemand geringerem als Mr. Dr. Slaven Stekovic. Hallo Slaven, herzlich willkommen im AI Melange Podcast.
Servus Anna, hi.
Ich werde dich gleich fragen, was für einen Kaffee du trinkst und ob ich dich heute an einem Fastentag erwische. Aber zuerst, bis wir zu dir kommen, wie immer eine kurze Übersicht der News der Woche. Was hat sich getan in den letzten 7 Tagen in der Welt von KI in Österreich und abroad? Ich starte tatsächlich mit einer super coolen News aus Österreich, nämlich AI Literacy Landscape Austria wurde vom Verein AI Austria veröffentlicht, gelauncht. Es listet 350 Kurse zu KI, davon ca. 200 Beginnerkurse mit Fokus auf praktischen Anwendungen, also welche Tools man nutzen kann, Prompting-Trainings, Effizienz-Trainings, Management und so weiter, also unterschiedliche Kurse und Kursanbieter. Und es ist definitiv eine Empfehlung meinerseits, dorthin zu schauen, wenn ihr auf der Suche nach einem Kurs oder einem Training seid. Und wenn ihr trotzdem davon überwältigt seid und der Meinung seid, dass ihr lieber mit persönlicher Unterstützung lernt, dann könnt ihr euch natürlich auch bei mir melden für individuelles Coaching. Eigenwerbung Ende. Die zweite interessante News aus der Welt der KI diese Woche kommt lustigerweise von Hennes und Moritz, also H&M. Vielleicht habt ihr es schon gelesen. H&M plant KI-Versionen spezifischer Models zu erstellen für ihre Kleidung, also für den Online-Store. Und sie wollen anhand dieser Models einfach schneller und effizienter viele verschiedene Produktaufnahmen für neue Artikel erstellen. Also IKEA nutzte vor ca. 15 Jahren 3D-Modelle für Produktaufnahmen, also so ganz neu ist das Thema nicht, aber jetzt ist es auch in der Modebranche angekommen. H&M meint, dass sie darauf achten oder zumindest versuchen, hier das Richtige zu tun, indem sie es den Talenten ihre Rechte oder Neurechte einräumen und ihnen erlauben, die digitalen Zwillinge auch für andere Unternehmen zu nutzen. Aber ich meine, ich stelle mir schon die Frage mit zunehmender Skalierung, was das schon für Veränderungen in dieser Branche bringen wird, also in der Modewelt, in der Fashion-Welt. H&M ist kein kleines Unternehmen und wird da, glaube ich, schon was bewegen in die Richtung. Von der Mode zu Medizin oder zumindest zu Arzneimittelforschung. Ich habe natürlich jetzt, weil ich einen Mr. Doktor, einen Forscher und einen Biologen bei mir heute zu Gast habe, speziell drauf geschaut, welche Nachrichten es aus dieser Ecke gibt. Also Medizin, Pharma, Biotech. Und interessanterweise, wie bestellt, habe ich eben 2 wirklich große News gefunden, als hätten Sie gewusst, dass das Slaven diese Woche bei mir im Podcast ist. Die erste große News, nämlich Google Spin-off als Isomorphic Labs, dass ich das richtig ausspreche, dass man eigentlich aus der Geschichte rund um AlphaFold kennt, also um die Proteinmodellierung und Proteinherstellung. Dieses Google Spin-off hat $600 Millionen gesammelt an zusätzlichen Invest für KI-basierte Arzneimittelforschung. Also wie gesagt, man kennt Isomorphic Labs vor allem für AlphaFold, für dieses System. Und das ist eben so ein System, das mit Hilfe von KI die Form von Proteinen, DNA, RNA vorhersagen kann. Und für diese Entwicklungen haben sie im vergangenen Jahr eigentlich den Nobelpreis sogar bekommen. Und dieses Startup eben hat jetzt diese Finanzspritze oder möchte diese neue Finanzspritze von $600 Millionen für die Entwicklung eines Modells der nächsten Generation nutzen, mit dem sie Medikamente für Pharma-Riesen wie Eli Lilly entwickeln werden können, mit dem Ziel, und jetzt haltet euch mal fest, eines Tages alle Krankheiten mit Hilfe von KI zu heilen. Paff. Mal sehen. Bin auch gespannt, was Slaven dazu sagt. Die zweite News, und das finde ich ein bisschen näher an unserem Alltag, kommt aus dem Hause Apple. Tatsächlich mal eine gute News von Apple. Nämlich Berichten zufolge soll Apple nächstes Jahr KI-Ärzte auf seine Geräte bringen. Also der iPhone-Hersteller entwickelt einen Gesundheitscoach, der die Daten von Geräten nutzt, um personalisierte Empfehlungen zu Ernährung, Schlaf und Bewegung zu geben. Apples Ärzte trainieren bereits das neue Modell, das eben im Frühjahr 26 auf den Markt kommen könnte. Also das, was mir meine Fitbit tagtäglich mittlerweile an Daten gibt, wird Apple natürlich auch seinen iPhone-Nutzern geben. Ich frage mich trotzdem, solche Empfehlungen zu Ernährung, Schlaf und Bewegung ist ja nicht alles, was Ärzte machen. Also da wird wahrscheinlich das ein oder andere Service noch dazukommen, wenn man wirklich von einem KI-Arzt spricht. Wir bleiben gespannt. Und hoffentlich ist bis dahin auch die Siri in ein bisschen besserem, ein bisschen besserer Fitness, um das alles zu unterstützen. Das war's mit den News von dieser Woche und ich bin, wie gesagt, schon mal gespannt, was Slaven zu der einen oder anderen Nachricht dazu sagt. Also, jetzt noch einmal, hallo Slaven, und die Frage ist, wo trinkst du deinen Kaffee heute, weil du bist auch viel unterwegs. Wo finde ich dich eigentlich heute?
Heute bin ich zu Hause in Wien, also bin gerade am Wochenende zurück aus Luxemburg nach Hause gekommen und habe die Ehre, wieder zu Hause zu sein.
Sehr gut. Also ein echter AI-Melange in Wien. Der Grund, warum ich dich zu Beginn gefragt habe, ob du heute einen Fastentag anlegst, hat natürlich mit deinem Wirken zu tun. Für alle wenigen von euch draußen, die dich noch nicht kennen, du hast drei Bücher, drei oder vier?
Ja, zum schon.
Sag.
Vier Bücher.
Vier genau. Bücher sind es, na bitte. Zum Thema Langlebigkeit herausgebracht. Ich habe nur drei davon gelesen, deswegen. Jungzellenkur, Lebensmotto, Bewegung und letztes Jahr Jung bleiben, alt werden. Welches habe ich jetzt vergessen?
Vorsorgen statt behandeln.
Das ist Vorsorge statt behandeln. Ach, genau. Passt ja gut. Und die haben ja fast alle, glaube ich, wenn auch nicht alle, wirklich den Bestseller-Status erreicht. Und eben das erste Buch, Jungzellenkur, ich habe das wirklich gerne gelesen und auch ganz vielen Leuten empfohlen. Und das hat mit dem Thema Antiphagie zu tun, mit der du dich sehr beschäftigt hast, als Molekularbiologe. Und du empfiehlst eben den gesunden Menschen, Fokus gesund, regelmäßig zu fasten. Und übrigens hast du mich auch überzeugt, das regelmäßig zu tun. Und meine Frage ist jetzt eben, was fasziniert uns Menschen und all deine Leser, Hörer, Begleiter an dem Thema so sehr? Warum kommen deine Bücher so gut an? Was meinst du?
Das erste Buch hat Jungzelleneffekt geheißen.
Stimmt, Jungzelleneffekt, nicht Buch.
Genau, also nur eine kleine Anmerkung. Aber grundsätzlich, als dieses Buch rausgekommen ist, das war 2018, da war das Thema Fasten beziehungsweise Langlebigkeit und Longevity gar nicht so groß in den Medien beziehungsweise in der Bevölkerung. Das war gar nicht so sehr anerkannt und wir haben damals auch ziemlich viel kämpfen müssen, um überhaupt Finanzierungen für unsere Forschung zum Thema periodisches Fasten und Lebensverlängerung überhaupt bekommen zu können. Diese Themen sind eigentlich jahrzehntelang eher wie ein Stiefkind der Medizin behandelt worden, weil wenn schon Millionen und Milliarden, wie wir jetzt schon gehört haben, Isomorphic Labs, ein Unternehmen, das 2021 gegründet worden ist, kriegt 600 Millionen Finanzierungsspitze, die wahrscheinlich in den nächsten zwei Jahren schon viel zu gering ist für deren Entwicklung. Also wir sprechen von richtig großen Investitionen, richtig großen Summen, die in die Arzneimittelforschung und Entwicklung investiert werden. Wenn das so kompliziert und so teuer ist, wie soll es bloß funktionieren, dass so etwas wie Fasten, also nichts essen, plötzlich die menschliche Gesundheit. Also das hat uns keiner geglaubt, obwohl es eigentlich sehr gute Datenlage schon seit 1930er Jahren.
Ja, vielleicht, weil keiner daran was verdient, wenn wir nichts essen. Aber gut, anderes Thema.
Oft ist das auch die Überlegung und Erklärung, warum nicht, aber das, was wir heutzutage wissen, ist tatsächlich so, dass Fasten wirklich viele verschiedene Effekte hat, sowohl positive als auch negative. Also das Fasten ist nicht für jeden zu empfehlen. Es ist allerdings etwas, was jeder von uns machen kann und was, wie es mein Doktorvater immer gesagt hat, eigentlich ist es der zweitgrößte Eingriff in die menschliche Biologie, also nicht einmal so stark und so extrem wie ein Orgasmus, was auf Platz Nummer 3 ist. Und das Einzige, was unsere Biologie viel stärker verändert als fast nur Orgasmen, ist nämlich der Tod. Also dann ist wirklich das Ende Körper abgebaut. Fasten ist aber auf Platz 2, weil unser Körper braucht die Energie, braucht Nährstoffe, um überhaupt funktionieren zu können. So chemische Energie, die dann verschiedene Prozesse wie Herzrhythmusregulierung, zum Beispiel Versenden von neurologischen Signalen aus unserem Gehirn, zum Beispiel in meinen Arm, damit ich den bewegen kann und so weiter und so fort. Alle diese Prozesse brauchen chemische Energie und diese entsteht aus dem Abbau verschiedener Moleküle, die wir über die Nahrung aufnehmen. Und das Fasten verändert das. Also wir kriegen keine chemische Energie mehr und unser Körper muss sich wirklich einstellen, weil es ist keine Option, dass das Herz aufhört zu pumpen, dass unser Gehirn aufgibt und mit unserem Körper nicht redet und dass wir einfach existieren aufhören. Dementsprechend hat sich die Biologie oder die Evolution was Gescheites überlegt, die Natur, so wie es immer ist, simple, aber dafür sehr effiziente Lösungen. Und mit dem Fasten, mit der Autophagie, mit den ganzen Prozessen, molekularen Prozessen im Hintergrund haben wir dann auch viele neue Erkenntnisse gewonnen, die uns auch bei der Arzneimittelentwicklung helfen, nämlich wir verstehen, warum das Fasten funktioniert, bei wem und wie man das auch in der Medizin und Behandlung von oder Vorbeugung, was noch viel wichtiger ist, verschiedene Erkrankungen anwenden kann.
Und du bist dadurch, sozusagen durch diese Forschung, übrigens an der Uni Graz, also Karl-Franzens-Universität Graz, wie lange hast du dort geforscht? 6 Jahre?
Länger? 6, 7 Jahre, ja. Also mein gesamtes Doktorat, das waren 4 Jahre und dann Masterstudium 2 Jahre und dann noch 1,5 Jahre danach, ja.
Also. Okay, lange Zeit. Und durch diese Forschung bist du ja tief in die, in unsere Zellen sozusagen eingestiegen und hast dir auch verschiedene Daten angeschaut und hast entsprechend analysiert in verschiedene Effekte. Und das ist jetzt meine Vermutung, ohne es genau zu wissen. Ich kann mir vorstellen, dass wenn man sich mit so vielen verschiedenen Daten auseinandersetzt, dass man früher oder später zu dem einen oder anderen KI-Werkzeug greift und wahrscheinlich beginnt, sich auch zu überlegen, aha, was könnte man da alles noch modellieren und was gibt es da sonst noch andere Daten, die man aus diesen Zellen rauslesen kann, die jetzt nicht nur vielleicht mit Fasten zu tun haben, sondern generell, oder? Mit unserem Leben und mit der Langlebigkeit. Was hast du da alles gefunden, was du vielleicht heute auch einsetzt?
Ja, du sagst es an, also grundsätzlich, wenn man mit so vielen Daten arbeitet und wenn man wirklich also in dieser Datenwelt lebt, was die Molekularbiologie beziehungsweise Medizin heutzutage wirklich ist, dann ist die KI der beste Freund, den man überhaupt haben kann, der beste Mitarbeiter. Und in unserer Forschung haben wir schon die letzten 10, 15 Jahre verschiedene KI-Systeme verwendet, also bevor es überhaupt ein großer Hype geworden ist, weil die Datensätze, mit denen wir arbeiten, wirklich sehr groß sind und vor allem dynamische Datensätze sind, die sich mit der Zeit verändern. Mhm. Und da muss man mit der Bearbeitung schneller sein als die Veränderung, die stattfindet, damit man auch eingreifen kann.
Python, dein bester Freund.
Ja, genau. Ich habe schon die letzten 10, 15 Jahre eigentlich mit verschiedenen KI-Systemen gearbeitet und natürlich auch mit Human in the Loop, wie man es im Fachjargon sagt. Und ich habe mehrere Unternehmen basierend auf diesen Ergebnissen gegründet. Das eine in Österreich, in dem wir zum ersten Mal bei Medin eine Langlebigkeitssubstanz auf den Markt gebracht haben. Das basiert auf Forschungswissen, wo wir auch KI-Systeme verwendet haben, in Zusammenarbeit mit dem National Institute of Health in den USA, NIH, das könnte der eine oder der andere kennen. Aber die spannenden Ergebnisse, die jetzt in den letzten Jahren rausgekommen sind, die Themen, mit denen ich mich auseinandergesetzt habe, kommen eigentlich aus der Personalisierung und Individualisierung der Langlebigkeitsstrategien, weil wir uns damit auseinandersetzen, also nicht nur Fasten, sondern auch Sport, Bewegung, Medikamente, Nahrungsergänzungsmittel, verschiedene Ernährungsweisen. Und das, was wir jetzt entwickelt haben, dass wir jetzt auch in Wien in einer Klinik einsetzen, bei der Terna Health, also das ist das Unternehmen, das wir vor kurzem gegründet haben, ist nämlich ein System, das wirklich mit den multimodalen Daten, also vielen verschiedenen Daten zur menschlichen Gesundheit, sei es Genetik, also unsere Voraussetzungen von der Natur her, aber dann die Epigenetik, das Ablesen der Gene, unseren Stoffwechsel, Proteinen in unserem Körper, Immunsystem, verschiedenen Mikrobiota, also Organismen, die in uns und auf uns leben. Aus all diesen Daten, plus klinischen und funktionellen Daten, können wir dann sehen, wie eine Person alt wird und welche Schwächen und Stärken in ihrer Biologie vorhanden sind. Und da sieht man zum Beispiel verschiedene Archetypen der Menschen, also in der Forschung können wir zurzeit 9 beschreiben. Menschen, die zum Beispiel eher eine Lungen-Herzschwäche bekommen werden. Die anderen, die zum Beispiel die Entgiftungsorgane eher betreffen, also Haut, Leber, Nieren. Und diese Sachen kann man sehr gut ablesen, auch bevor die Schäden entstehen. Weil das, was die Medizin macht, ist nämlich Symptome messen. Also was funktioniert gerade nicht. Das, was wir mit der Molekularbiologie gut herausfinden können, ist, was wird nicht funktionieren, wenn die Sachen schief gehen und wie können wir das dann vorbeugen, ist das, was wir bei der Eterna machen. Und,
also darf ich das kurz einmal so in einfacher Sprache, du liest zum Beispiel bei mir heraus, ich bin Archetyp 3 und dann kannst du sagen, pass auf, da ist eine Schwäche, da musst du extra gut aufpassen. Also gibt es bestimmte Empfehlungen für Supplements oder für Bewegung, diesen bestimmten Archetypen ein bisschen sozusagen zu schützen, so wie vielleicht so bei einem Haus würdest du erkennen, wo gibt es vielleicht kleine Risse oder Lücken oder wo sollte das Dach repariert werden und dann kannst du sozusagen vorausschauend oder vorbeugend eingreifen.
Auch basierend am Klima zum Beispiel, also wenn du zum Beispiel ein Haus nimmst, ich komme aus Kroatien, also wenn du direkt am Meer wohnst, dann hast du Salz und Luftfeuchtigkeit und den Wind, die das Haus beeinflussen und dann kann ich dir schon vorausschauend sagen, hey, pass auf, du brauchst diese und jene Farben, um Metallelemente vor Salz, vor Luftfeuchtigkeit gut zu schützen, weil wenn etwas schief geht, dann wird genau das passieren, weil wir haben Erfahrung damit und wir können es dann vorhersagen. Genau das ist es. Also wir können gut und sehr präzise vorhersagen, was bei einer Person funktioniert, was nicht und woran man eigentlich arbeiten sollte. Und unsere ersten Ergebnisse sind schon sehr vielversprechend. Wir sehen richtig große Effekte, was zum Beispiel das Abnehmen und Abbau der Fettmasse in erster Linie, also nicht nur Muskelmasse, betrifft, was dann auch wieder Muskelaufbau betrifft. Zum Beispiel auch, wenn es um Schlafstörungen und Energiepegel geht, finden wir bei gewissen Personen auch sehr gute Protokolle, die denen auf relativ einfache Art und Weise helfen, ihre Energiepegel zu managen und das ist eigentlich auch das, was wir als Ziel haben, nämlich die Inspiration ist ein typischer Sitz im Flieger, also alle Fliegersitze sind nach Durchschnittsmenschen gebaut worden, also da hat man die Menschen vermessen, gesagt, Durchschnittsperson ist 172 cm groß, hat so breite Schultern, so breite Hüfte und so weiter und so fort, also muss man das so bauen und wir wissen eh alle, also keiner von uns sitzt wirklich sehr bequem im Flieger. Also ich sitze
nicht durchschnittlich. Ich bin eigentlich ganz gut. Ich glaube, ich bin irgendwo gut im Median.
Dann freue ich mich dafür. Also das ist eigentlich die schlechteste Erfahrung für mich beim Fliegen, nämlich genau die Bequemlichkeit dieser Sitze.
Ja, ich glaube, alle, die größer als 1,73 sind, leiden drunter. Ja, na, sehr gut. Aber das heißt, man liest überall dieses von sozusagen dem Versprechen der personalisierten Medizin und. Ich meine, in Wahrheit, du fasst alles zusammen, oder? Personalisierte Ernährung, personalisierte Fitness, personalisiertes Fitnessprogramm, personalisierte vielleicht auch Medikamente oder auch Supplements und wahrscheinlich auch noch irgendwas zum Lebensstil, würde ich vermuten. Und das alles dann auf Basis eben wirklich meiner spezifischen Zellen. Und das alles KI geboostet. Ja. Wahnsinn. Kannst du mir jetzt einmal so ein bisschen aus dem Nähkästchen? Wir reden hier in diesem Podcast gerne so darüber, wie geht's dir persönlich mit der KI? Und jetzt, ich vermute, du hast ja natürlich dein Labor und du hast da auch Kolleginnen und Kollegen aus der Medizin, die mit dir zusammenarbeiten. Aber was nutzt du wirklich im Alltag? Was nutzt du gerne im Alltag? KI-technisch.
Verschiedenste Systeme. Also es hängt davon ab, womit ich mich gerade beschäftige. Mhm. Mein Alltag ist eher ein Alltag eines Unternehmers und Managers und weniger ein Wissenschaftler, der wirklich Experimente durchführt, weil mittlerweile bin ich, sage ich jetzt plakativ, zu teuer dafür. Beziehungsweise die Effekte sind deutlich größer, wenn ich ein größeres Team manage und einfach die Richtlinien für die Forschung und Datenanalyse hergebe. Grundsätzlich aber, wenn es um Datenbearbeitung geht, also da lebt man halt im Python und zu einem großen Teil im R und programmiert diese ganzen Prozesse der Datenbearbeitung. Da gibt es dann auch ein paar Tools, die wir verwenden, und da experimentieren wir auch immer wieder, was die grafische Darstellung dieser Ergebnisse betrifft, weil wir arbeiten wirklich mit Millionen Datenpunkten und verschiedenen Quervergleichen, auch in zeitlicher Abhängigkeit. Da sind dann die gewisse generative AI-Systeme doch von großer Bedeutung. Ich selber bin ein großer Fan von Perplexity AI, wenn es darum geht, schnelle Recherchen zu machen, schnell die Richtung zu finden, in die man eigentlich sich begeben sollte, wenn irgendwelche spannenden neuen Ergebnisse vorhanden sind. Perplexity finde ich einfach deswegen so spannend, weil es auch die Quellenangabe gibt, also nicht nur irgendwelche ausgedachten Erklärungen von verschiedenen Problemen, sondern tatsächlich auch Material zum Nachlesen und Vergleichen.
Mhm. Wobei man sie auch dreimal nach überprüfen sollte, ob die Quellen, das sieht so cool aus, manchmal, da ist eine Quelle und dann klickt man drauf, denkt man, naja, so, Richtig. Es ist eine Quelle, aber ist ja eine gute Quelle. Sollte man überprüfen, aber ich gebe dir recht. Das heißt, Perplexity ist sozusagen der Chatbot deiner Wahl im Alltag.
Für gewisse Aufgaben, also für den Alltag, also ich verwende ChatGPT auch relativ oft, unter anderem als meinen persönlichen Astrologen.
Also wirklich? Oh, das habe ich noch nicht gehört. Das muss ich sagen. Ja, ein Wissenschaftler, der gerne Astrologie liest. Was stand denn heute in deinem Tageshoroskop?
Keine Ahnung, ich habe es zweimal ausprobiert und zweimal war es echt spannend, weil ich bin derjenige, der recht viele Fragen stellt. Also das funktioniert mit ChatGPT recht gut. Ich lebe in Notion und Excel, und zum Beispiel Notion hat ein ziemlich gutes generatives System für Erstellung von Pages und personalisierten oder halt customizable Seiten, die dann auch multifunktionell sind. Also das finde ich super, super spannend, weil ich arbeite jetzt schon seit einigen Jahren mit Notion, finde das Tool richtig, richtig gut, aber jedes Mal, wenn man was Neues aufbaut, ist wirklich viel Arbeit notwendig. Allein, also Templates gibt es, aber auch diese Customizations durch AI funktionieren richtig, richtig gut.
Sag, vielleicht noch so, was mir gerade einfällt, so in der Welt der Wissenschaft generell, was werden da für Tools zum Beispiel? Also gibt es irgendeinen Standard für Tools, die man nutzt, wenn man Papers erstellt? Oder ist das einfach nur ein Word-Doc, das man herumschickt, an die Kollegen teilt? Oder nutzt man eben Notion oder irgendein kollaboratives Tool?
Das hängt wirklich von dem Forschungsbereich ab. Also mein Bruder ist auch ein Wissenschaftler. Und bei manchen Journals, bei manchen Konferenzen ist es sogar verboten, KI-Systeme fürs Schreiben und Erstellung der Manuskripte zu verwenden. Und da muss man dann wirklich, also entweder im Google Docs oder halt im Microsoft Word oder welchen auch immer Programmen, die Papers schreiben. Die anderen erlauben schon einen gewissen Grad der Automatisierung durch KI-Systeme, wobei, ganz ehrlich, die meisten Arbeiten werden trotzdem von Menschen geschrieben. zumindest in meinen Kreisen. Ich selber veröffentliche mittlerweile recht wenig, weil ich mich eher dann auf die Forschung auf der privatwirtschaftlichen Seite gegeben habe und weil ich da auch größere Möglichkeiten für einen breiten und großen Impact gesehen habe.
Wunderbar, danke für diese auch ein bisschen detailliertere Insights, aber ich finde das immer ganz spannend, eben zu verstehen, ja, den Alltag von verschiedenen Berufen auch zu verstehen und auch vielleicht für die anderen zu hören und die eine oder andere Idee zu bekommen, was man vielleicht selber ausprobieren könnte. Slaven, jetzt haben wir über personalisierte Medizin und über Langlebigkeit gesprochen, über KI im Alltag. Und wenn du das alles jetzt irgendwie zusammenfasst und ein bisschen so eine Vogelperspektive nimmst oder vielleicht eine Mondperspektive, was glaubst du so in 3 bis 5 Jahren, wo geht's hin? Wie sieht die Zukunft aus? Vielleicht speziell in deinem Bereich natürlich, damit wir jetzt nicht zu breit werden.
Ich habe vor einigen Jahren ein Unternehmen in London gegründet, das sich mit, wir nennen das AI-Enabled Drug Discovery, AIDD, beschäftigt hat, also ähnlich wie das Beispiel von Isomorphic Labs, das mit multimodalen Daten gearbeitet hat oder immer noch arbeitet. Und was wir da zum Beispiel sehen konnten, ist genau dieser Personalisierungseffekt. In diese Richtung geht die Forschung und die Arzneimittelentwicklung, weil wir das schon am Beispiel der Onkologie, der Krebserkrankungen gesehen haben, was für große Effekte diese Technologien auf die Marktgröße haben können. Also innerhalb von 20 Jahren hat sich der Markt für Krebsmedikamente verzehnfacht, obwohl alle geglaubt haben, also in den 90er Jahren, dass dieser Markt komplett tot ist und dass er sich nicht weiterentwickeln wird. Wir sehen aktuell in Stoffwechselerkrankungen diese große Entwicklung der Personalisierung. Ich kann es mir sehr gut vorstellen, dass auch in den Demenzerkrankungen so ein ähnlicher Ansatz gut funktionieren könnte. Also gerade wo wir die Erkrankungen nicht gut verstehen, handelt es sich sehr oft aus einem von einem Mischmasch an verschiedenen Erkrankungen, die wir nur zusammen kategorisieren, weil wir keine bessere Analysemethoden haben. Mhm. Bessere Analysemethoden kommen einerseits durch bessere molekularbiologischen Technologien, die wir in den letzten Jahrzehnten entwickelt haben, die auch mittlerweile leistbarer sind, und durch Datenbearbeitungsmöglichkeiten, die wir wirklich mit KI-Systemen, neuer Hardware und überhaupt Cloud-Technologien heutzutage auch überall haben. Also die sind mittlerweile redundant. Vorhanden. Was passieren wird, ich glaube, dass sich die neuen Hypothesen, neue Medikamente, die werden immer schneller entwickelt, immer mehr Projekte werden umgesetzt, die werden auch immer schneller sterben, werden aber deutlich billiger in der Umsetzung, weil bei uns in der Industrie braucht man für alles ein paar Millionen von Anfang an, also mit wenigen Hunderten Tausend hat man eigentlich nichts getan. Und ich glaube, dass das deutlich schneller und unter Umständen auch billiger umsetzbar wäre. Und da glaube ich schon an eine Economy of Scales beziehungsweise eine deutlich bessere Leistbarkeit der Medikamente, die uns in den kommenden Jahrzehnten eher treffen wird.
Ich hoffe es tatsächlich. Den Gedanken, den ich habe, ich glaube, digital und KI-technisch werden wir wahrscheinlich viel leichter die Lösungen haben, aber ob wir sie dann auch produzieren können für die breite Bevölkerung in dieser Menge. Also ich hoffe, dass auch sozusagen die Produktion der Medikamente, diese Personalisierung dann auch gerecht werden kann, sodass das wirklich in die breite Masse zu uns allen kommt. Aber voll spannend, auch ein optimistischer Blick in die Zukunft. Alle meine Gäste sind irgendwie doch Optimisten, aber das glaube ich, das ist auch einer der Gemeinsamkeiten, die wir teilen.
Ob das billiger wird für den Endverbraucher und besser, das werden wir erst sehen, weil natürlich sind da viele andere, also das ist nicht nur eine technische, technologische Herausforderung, da sind wir auch vielen anderen Herausforderungen ausgelegt und werden davon beeinflusst, also die Zukunft können wir nicht vorhersagen, aber es gibt den schönen Spruch, History does not repeat itself, but it rhymes.
Sehr schön.
Ja. Ich hoffe, dass wir doch etwas Ähnliches wie ein Rad oder Feuer gerade in den Händen haben.
Sehr schön. Slavin, danke, dass du bei mir warst. Das war wirklich ein super spannendes und super schönes Gespräch. Euch allen da draußen wünsche ich eine wunderbare Woche. Ich hoffe, ihr konntet ein paar Tipps und ein paar neue Insights gewinnen. Ich freue mich, wenn ihr den Podcast teilt oder ein Sternchen hinterlässt, weil dadurch lieben uns die Algorithmen ein bisschen mehr und ein paar mehr Menschen lernen, wie man mit der KI noch besser leben, lernen und arbeiten kann. In diesem Sinne, alles Liebe und bis nächste Woche. Ciao!